So. Oh, das ist laut. Ich versuch's mal, eure letzte Aufmerksamkeit jetzt noch zu greifen und euch noch ein paar Impulse mitzugeben zu unserer Predigtserie Fit für die Welt, beschenkt mit den Gaben des Heiligen Geistes, heute mit dem ersten Korintherbrief. Wer war denn die gesamten Predigten hier vor Ort? Hat jemand alle mitbekommen? Albert war da, Nicole war da, Silvia. Genau. Die anderen konnten sie ja auch zu Hause nachhören. Ja, das funktioniert ja auch. Also wer die eine oder andere verpasst hat, kann das gerne dann auch noch nachholen. Wir haben uns die letzten Male zum Beispiel den Petrusbrief angeschaut, aber auch das Schreiben von Paulus an die Römer. Und heute widmen wir uns diesem sehr außergewöhnlichen Briefwechsel zwischen Paulus und den Korinthern. Das wird spannend. Ich lese mit uns die Verse 4 bis 11 aus dem Kapitel 12. Da schreibt jetzt Paulus: Es gibt zwar verschiedene Gaben, aber es ist immer derselbe Geist. Es gibt verschiedene Aufgaben, aber es ist immer derselbe Herr. Es gibt verschiedene Kräfte, aber es ist immer derselbe Gott. Er bewirkt alles in allen Menschen. Das Wirken des Geistes zeigt sich bei jedem auf eine andere Weise. Es geht aber immer um den Nutzen für alle. Der eine ist durch den Geist in der Lage, mit Weisheit zu reden, ein anderer kann Einsicht vermitteln durch denselben Geist. Einem Dritten wird durch denselben Geist ein besonders starker Glaube gegeben. Wieder ein anderer hat durch den einen Geist die Gabe zu heilen. Ein anderer hat die Fähigkeit, Wunder zu tun. Ein anderer kann prophetisch reden. Und wieder ein anderer kann die Geister unterscheiden. Der Nächste redet in verschiedenen unbekannten Sprachen. Ein weiterer kann diese Sprachen deuten. Aber das alles bewirkt ein und derselbe Geist. Er teilt jedem eine Fähigkeit zu, ganz so, wie er will. Was ist denn das eigentlich für ein Brief, mit dem wir uns da beschäftigen? Was ist denn die Situation in Korinth? Ich habe diesen ersten Punkt überschrieben mit Paulus unermüdliches Ringen für das Evangelium und die Ordnung. Weil der Briefwechsel zwischen dem Apostel und der Gemeinde eine im NT ganz besondere Einmaligkeit zukommt. Meine Bitte heute an dich: Versuch heute mal einen Gedanken, einen Impuls oder eine Idee aus dem Gehörten mitzunehmen und in den kommenden Wochen zu vertiefen oder umzusetzen. Welcher das ist, das bestimmst ganz allein du. Also, los geht's. Machen wir ein bisschen Geschichtsunterricht. Die Geschichte Korinths geht nämlich zurück bis in das Jahr 900 vor Christus, wo es sich schon damals einen großen Namen in Sachen Handel und Gewerbe machen konnte. Mehrere Industriezweige hatten in Korinth bedeutende Zentren. Dazu gehörte unter anderem das Töpferhandwerk, Keramikprodukte, Teppichweberei, Produktion und Verarbeitung von Metallen. Und wir sehen schon alles sehr bedeutende Gewerbe, die dort ihre Zentren hatten. Und so erlebte Korinth einen riesen Aufschwung bis im Jahr 146 vor Christus, wo durch den Widerstand griechischer Städte gegen Rom Korinth zerstört wurde. Und im Jahr 44 vor Christus kam es zur Neugründung von Korinth durch Julius Caesar, den kennen wir ja alle von Asterix und Obelix, und sollte als römische Kolonie die Kontrolle des Ost-West-Handels garantieren. Schon 27 vor Christus wurde Korinth das Verwaltungszentrum der senatorischen Provinz Achaia. und ab dem Jahr 50 nach Christus fanden in Isthmia alle 2 Jahre wieder die griechischen Sportspiele statt, zur Ehre der Götter. Durch die tausende Zuschauer aus der Region auch nach Korinth reisten. Und neben sportlichen gab es auch andere Arten des Wettbewerbs, zum Beispiel in musikalischen Darbietungen, Vorträgen oder Malereien. Und Paulus hat die Spiele und die Einwohner der Region im Februar, März des Jahres 50 bis September 51 selbst erleben können. Und Mensch, da wäre ich auch gern dabei gewesen. Hätte ich auch gerne mal erlebt. Auch sah er den Apollontempel, die Südstoa, das Theater oder den Asklepion-Tempel. Korinth hatte in den ersten Jahrhunderten ungefähr 80.000 bis 100.000 Einwohner. Das römische Korinth war eine wohlhabende Handelsstadt, das bedeutendste Dienstleistungszentrum der Provinz Achaia. Ein geschäftiger Umschlagplatz zwischen dem westlichen und dem östlichen Mittelmeerraum. Ein urbanes Zentrum, in der wirtschaftliche Effizienz, Wettbewerb und das pragmatische Streben nach Erfolg eine anzunehmende große Rolle im alltäglichen Leben spielte. So eine Stadt prägt einen natürlich. Der Wohlstand der Stadt kam vom Handel sowie den vielen Menschen, die auf der Durchreise waren und die als Touristen in die Stadt kamen. Und durch die griechische Philosophie und dessen Kultur war das Phänomen des Eigenlobs und der Selbstdarstellung ein Kennzeichen der Elite in vielen römischen Städten. Und das galt auch der Stadt Korinth, ein Umstand, der viele Schwierigkeiten und Herausforderungen erklärt, mit denen Paulus sich konfrontiert sah. Warum ist das alles wichtig? Warum langweile ich dich heute Morgen mit diesen Fakten an dem heiligen Sonntag? Siehe, wir lesen diese Texte der neutestamentlichen Briefe mit so einer gewissen Art von Gewohnheit. Viele dieser Passagen haben wir in Gottesdiensten, in Vorträgen, in Hauskreisen oder in der persönlichen Bibellese schon gehört. Aber zu kurz kommt oft das Bewusstsein dafür, dass diese Texte in einer ganz bestimmten Zeit und unter bestimmten Verhältnissen geschrieben wurden. Und Korinth war in dem Sinne ein ganz besonderes Aufgabengebiet des Apostel Paulus unter den uns bekannten neutestamentlichen Briefen. Und der erste Korintherbrief ist Bestandteil eines ganzen Briefwechsels und Kommunikationsprozesses. Ich weiß nicht, ob du das weißt, wie umfangreich dieser Kommunikationsprozess zwischen dem Apostel Paulus und der Gemeinde in Korinth war. Und zwischendrin spielten auch noch andere eine Rolle wie Titus, der von einem Besuch berichtete. Und durch diese Gesamtschau hier der beiden Briefe wissen wir, dass der uns vorliegende erste Korintherbrief eigentlich der zweite ist von Paulus. Und der uns vorliegende zweite Korintherbrief, der in unserer Bibel ist, ist eigentlich der vierte Brief des Apostel Paulus, beziehungsweise der fünfte Brief in diesem gesamten Briefwechsel. Also eines sehr intensiven Briefwechsels zwischen Paulus und der Gemeinde. Dieser intensive Brief- und Kommunikationsverlauf zwischen Paulus und der Gemeinde zeigt, dass der römische Charakter der Stadt eine sehr wichtige Rolle für unser Verständnis des ersten Korintherbriefes spielt oder spielen sollte. Dies können wir in Bezug auf verschiedene Thematiken des Briefes erkennen, zum Beispiel das Verständnis und die Bedeutung von Jesus, der Weisheit, des Rühmens und der Überheblichkeit. Oder ganz praktische Dinge wie die Kopfbedeckung der Frau oder der Missbrauch des Herrenmahls. Es gibt ganz viele Thematiken, denen sich Paulus hier widmet in diesen Briefen, besonders in dem ersten Korintherbrief, was mit dieser römischen Stadt Korinth einhergeht. Es ist also wichtig zu wissen, wenn wir uns gewisse Thematiken in den paulinischen Texten anschauen. Denn Paulus geht es uneingeschränkt um das Evangelium von Jesus, dem Haupt der Gemeinde und Herr über Leben und Tod, sowie um ein geordnetes Zusammenleben der Christen unter den von Gott geschenkten Liebe. Und so schauen wir uns jetzt mal die Verse 4 bis 7 an unter dem Punkt verschiedene Gaben, aber ein Geist. Es gibt zwar verschiedene Gaben, aber es ist immer derselbe Geist, schreibt Paulus. Es gibt verschiedene Aufgaben, aber es ist immer derselbe Herr. Es gibt verschiedene Kräfte, aber es ist immer derselbe Gott. Er bewirkt alles in allen Menschen. Das Wirken des Geistes zeigt sich bei jedem auf eine andere Weise. Es geht aber immer um den Nutzen für alle. So geht nun Paulus auf dieses große Thema der Geistesgaben ein, welches anscheinend in der Gemeinde von Korinth ein brisantes Thema war. Und der Korintherbrief ist in dieser Art der Ausführung der einzige Brief, der so situationsbezogen und intensiv darauf eingeht. Zwar haben wir gesehen, dass Petrus in seinem Brief ganz gezielt auf die Gaben eingeht und auch Paulus an die Römer das Thema platziert. Aber die Ausführungen im ersten Korintherbrief sind in diesem gesamten Kommunikationsverlauf etwas ganz Besonderes. Es ist anzunehmen, dass es in der Gemeinde, gerade im Umgang mit den Gaben, etliche Verwirrungen und Verschiebungen gab, die das Miteinander und die Wirkung nach außen in Gefahr brachten. Und daher ist es Paulus wichtig, gleich zu Beginn klarzustellen, dass es verschiedene Gaben gibt. Und weil der Erhalt einer bestimmten Gabe das Resultat des souveränen Wirkens des Heiligen Geistes ist, kann niemand seine Gaben für Schlussfolgerungen missbrauchen, die über den Glauben, die Gaben und die Bedeutung anderer Christen in der Gemeinde urteilen. Weil alle Gaben einen einheitlichen Ursprung haben, sind alle Gaben prinzipiell gleichrangig und als Dienste zu verstehen, die der ganzen Gemeinde zugutekommen sollen. Durch das Bild des Leibes in Kapitel 12, Verse 12 bis 31, das kennen wir ja auch aus der letzten Predigt, dem Römerbrief, da geht er ja auch auf dieses Bild des Leibes ein. Und auch in den praktischen Überlegungen aus Kapitel 14 des ersten Korintherbriefes wird dieser Gedanke genauer ausgeführt. Die Gaben des Geistes sind nicht für den eigenen Nutzen, sondern zur Förderung der Gemeinde gegeben. Darum geht es Paulus. Es ist nicht für einen Eigennutz gedacht, sondern für den Nutzen aller. Zur Auferbauung der Gemeinden. Die Gaben sind zugleich Aufgaben. Hier werden sich bei der angeseheneren und besser gestellten Leserschaft, die aufmerksamen Leser, direkt angesprochen gefühlt haben. Denn als besser gestellte Bürger waren sie eher gewohnt, dass man sie bediente, als dass man Dienstbereitschaft von ihnen erwartete. Deswegen geht es Paulus so stark darum zu sagen, passt mal auf, hier geht es nicht um einen Eigennutz, sondern hier geht es darum, dass das, was Gott dir gegeben hat, zum Nutzen aller ist. Und da musste Paulus ganz besonders drauf eingehen. Wir sehen, Paulus lässt sich inhaltlich, bildlich und sprachlich auf die Welt seiner Leser ein. Und ich habe mich im Zuge der Vorbereitung dann gefragt, wie ist das denn bei uns? Bei dir und mir? Und ich stelle aus der Vergangenheit fest, dass in der Beobachtung oder im Austausch über die Geistesgaben sehr oft ein sehr vorsichtiger und kritischer Blick dabei war. Ich weiß nicht, wie du das so in deinem Leben, in deiner Geschichte so erlebt hast, aber irgendwie gab es da immer so einen gewissen vorsichtigen Blick und Austausch. Es war irgendwie immer ein gewisser Grad oder eine leicht schimmernde Wolke von Vorsicht dabei. Und das rührt natürlich durch einen falschen Umgang mit dem Thema. Vieles Vieles wurde in diesem Thema falsch gemacht. Und als Konsequenz folgte, dass man dann gar nichts mehr machte und sich anderen Themen zuwandte, dem Thema der Geistesgaben nicht mehr so einen Raum gab. Das Thema Stummschweigen. Und ich muss sagen, dass der Umgang mit den Geistesgaben auch in unseren Gemeinden eine gewisse Note bekommen hat, weshalb der 1. Korintherbrief auch heute noch hochaktuell ist. Und daher wollen wir gemeinsam hinhören, was uns Gott durch sein Wort für unseren Alltag mitgeben möchte. Paulus spricht hier von Gaben, Aufgaben und Kräfte. Gaben, Aufgaben und verschiedene Kräfte sind hier aber keine voneinander zu unterscheidenden Dinge, sondern Paulus will an dieser Stelle den einheitlichen Ursprung und Machtbereich im dreieinen Gott beschreiben, aus dem die Versöhnung des Menschen mit Gott und die Wirkung der Geistesgaben hervorgeht und zum Nutzen aller dienen. Denn es gibt nur den einen Gott, der alles in allem und kraftvoll wirkt. Darauf geht er schon einen Vers vorher ein, wenn er erklärt, dass nur der im Geist Gottes reden kann, der auch Christus als seinen Herrn bekennen kann. Und wer dies aufrichtig tut, in dem wohnt und wirkt der Geist Gottes umfänglich, schreibt Paulus. Und man merkt hier, wie Paulus eine intensive Grundlagenarbeit leistet, damit in Korinth nicht eine falsche Vorstellung von dem entsteht, was uns in Christus gegeben ist. Anscheinend wurde das in der Gemeinde unterschiedlich gesehen, versteht er? Anscheinend gab es Menschen mit Gaben, die wichtiger sind und somit geistlicher verstanden wurden als andere. Und andere klein gemacht wurden. Darüber sprachen wir schon in der letzten Predigt. So eine Art Zweiklassen-Christentum. Aber keines der Körperteile, um in dem Bild vom Leib zu bleiben, den Paulus verwendet, kein Teil dieser Körperteile kann zu dem anderen sagen, du bist nicht wichtig oder ich habe dich nicht nötig. So schreibt er in Vers 21. Und noch eins, durch das vorangestellte Akasto im Griechischen, also jedem, ja, jedem ist das gegeben, wird deutlich, dass jeder Christ in der korinthischen Gemeinde die vom Geist Gottes zugeteilten Gaben erfahren kann und somit auch in und durch das eigene Leben sich der Geist Gottes offenbart. Das gilt auch uns. Das gilt dir und mir. Jeder in der Gemeinde erfährt Gott so als den Urheber der Gaben. Und jeder hat eine oder mehrere Gaben bekommen, durch die sich Gott offenbart. Aber eben nicht zum Privatvergnügen, sondern zur Auferbauung der Gemeinschaft. Bist du dir das eigentlich bewusst? Ich fand das jetzt wirklich in der Vorbereitung für mich nochmal so erfrischend und auch irgendwie neu, dass Paulus hier deutlich macht, dieser Gott ist der Urheber dieser Gaben. Also das gehört ganz natürlich dazu. Es gibt nicht einfach nur eine Interessenselite, die sich mit diesen Gaben ach so gern beschäftigt, sondern die Gaben gehören zu einem Leben mit Jesus dazu. Warum? Weil Gott der Urheber des Ganzen ist. Hast du das gewusst? Bist du dir dem bewusst? Und dass Gott reichlich zugeteilt hat, jedem, der hier sitzt? Und deswegen dürfen wir über die Schönheit der gemeinsam gelebten Gaben reden. In Vers 8 schreibt er weiter, der eine ist durch den Geist in der Lage, mit Weisheit zu reden. Ein anderer kann Einsicht vermitteln, durch denselben Geist. Einem Dritten wird durch denselben Geist ein besonders starker Glaube gegeben. Und wir merken, hier wird alles sehr praktisch, gell? Wieder ein anderer hat durch den einen Geist die Gabe zu heilen. Ein anderer hat die Fähigkeit, Wunder zu tun. Ein anderer kann prophetisch reden und wieder ein anderer kann die Geister unterscheiden. Der nächste redet in verschiedenen unbekannten Sprachen, ein weiterer kann diese Sprachen deuten. Aber das alles bewirkt ein und derselbe Geist. Er teilt jedem eine Fähigkeit zu, ganz so, wie er will. Also nicht wie er, der dem das zugeteilt wird, sondern er, der im Himmel wohnt, der in unseren Herzen wohnt. In den Versen 8 bis 10 lesen wir also von 9 aufgelisteten Geistesgaben, die Paulus durch die sprachliche Formulierung dem einen, dem anderen. Dem einen gibt er das, dem anderen gibt er das. Das ist ein ganz bewusstes Stilmittel von Paulus. Dadurch erklärt und in Vers 8 erneut auf deren Wesen auch hinweist, sie sind uns gegeben, schreibt Paulus. Die Gaben sind uns gegeben. Das griechische Wort, was hier steht, ist Didomi. Und Didomi meint etwas gewähren, etwas übergeben, etwas schenken. Dazu gehören nach diesem Katalog die Gaben, in Weisheit zu reden, Einsicht zu vermitteln, ein besonders starkes Vertrauen auf Gott, Gaben der Heilung unterschiedlichster Art, Wundertaten, prophetische Rede oder Weissagung, Unterscheidung der Geister und die Gabe der Sprachenrede und deren Auslegung. Ich möchte heute Morgen gar nicht so sehr in die Einzelheiten einzelner Gaben gehen, denn ich glaube, dass es auch Paulus nicht darum ging, irgendeine dieser Gaben besonders zu betonen oder in den Fokus zu setzen. Das könnte ich ja jetzt machen. Ich könnte ja jetzt sagen, Mensch, diese 2, 3 Gaben, die schauen wir uns jetzt mal ganz intensiv hier an. Aber das wird dann auch dem Text nicht gerecht. Denn Paulus geht es hier an der Stelle nicht darum, einen Fokus zu setzen. Aber man müsste dazu mal einen eigenen Workshop machen oder in einem Hauskreis sich die eine oder andere Gabe mal genauer anschauen. Man kann auch versuchen, die Gaben in irgendwelche Kategorien zu gießen, versteht ihr? Zum Beispiel in regelmäßige und gelegentlich ausgeübte Gaben. Das würde uns schon mal ein bisschen einen Aufschluss geben, ob wir auf der einen Seite vom Pferd fallen oder von der anderen. Wenn wir mal schauen, wovon wissen wir denn hier auch in unserer Gemeinde? Oder in verbale und nicht verbale Gaben. Natürliche, unauffällige und übernatürliche, spektakuläre Gaben. Könnten wir machen. Aber ich glaube, dass Paulus solche Differenzierungen hier nicht macht. Und das ist ganz wichtig für diesen Text. Ich glaube, dass Paulus solche Differenzierungen hier nicht vornimmt. Und indem Paulus die vorangestellte Wendung durch den Geist und der nachgestellten Wendung gemäß demselben Geist betont, macht Paulus deutlich, dass alle Gaben durch den Geist geschenkt und sie damit der alleinigen und selbstsüchtigen Verfügung entzogen werden. Paulus geht es darum, ganz gekonnt an die Motive der Christen in Korinth zu appellieren und deutlich zu machen, anders wie in der euch umgebenden Welt geht es dabei nicht um die Darbietung einer Kunst. Es geht auch nicht um Wettbewerb, in denen am Ende einer auf dem Podium steht. Und es geht nicht um das bessere Argumentieren und wie ich gewisse Begabungen einsetze, um in der Gemeinschaft besonders dazustehen. Denn wie er auch in Römer 12, Vers 3 schreibt, was wir in der letzten Predigt schon hatten, bei der Gnade, die Gott mir geschenkt hat, sage ich jedem Einzelnen von euch, überschätzt euch nicht und traut euch nicht mehr zu, als angemessen ist. Strebt lieber nach nüchterner Selbsteinschätzung, und zwar jeder so, wie Gott es für ihn bestimmt hat und wie es dem Maß des Glaubens entspricht. Es geht nicht um diese Dinge, die man in der Welt betrachten kann, erfahren kann, besonders in dieser römischen Welt der damaligen Zeit in Korinth, sondern Es geht darum, dass die Jesusgemeinschaft als ein Leib funktioniert, in dem jeder weiß, wie wichtig jeder Einzelne ist und das gemeinsame Miteinander von der Liebe motiviert und geprägt ist. Und einige Bibelkenner unter euch wissen ja, dass nach diesem Kapitel 12, in dem unsere Verse hier stehen, das Kapitel 13 kommt. Und da beschreibt Paulus, was das Wichtigste ist. Es bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe. Aber die Liebe ist die größte unter allen. Er setzt also dieses Kapitel 12, wo es um diese Thematik hier geht, wie diese Geistesgaben zu verstehen sind, und im Kapitel 14, wo er das nochmal anhand des Leibes darstellt, setzt er zwischendrin dieses Kapitel 13 und sagt, wisst ihr, wenn wir alles zusammenbringen, wenn wir es auf den Punkt bringen wollen, dann ist die Liebe das Wichtigste und das Prüfkriterium für alles, liebe Gemeinde in Korinth, was ihr da tut. Und einiges, was ihr da tut, entspricht nicht der Liebe, sondern irgendwas anderem. Es geht darum, sich bewusst zu machen, dass Gott Gaben gegeben hat, damit ich anderen diene und nicht, dass ich bestaunt und bedient werde. Denn es ist Gottes Geist, der gibt, damit die Gemeinschaft, nämlich sein Leib, auferbaut wird, um des größeren Willen, der Mission Gottes. Und wie ist das bei uns? Inwieweit spielt unsere Prägung, unsere persönliche Prägung, die kulturelle Prägung, Frömmigkeitsprägung in dem Umgang mit den Geistesgaben, wie spielt das da hinein? Wie ist das bei uns? Wie ist das bei dir? Ich habe mich die letzten Wochen sogar ganz persönlich gefragt. Und ich habe mich deshalb selbst herausgefordert und mich neuen Gedanken gestellt, indem ich Bücher gelesen habe, die meinen Horizont erweitern. Und ich glaube, dass das wichtig ist, wenn wir einen gesunden Umgang mit den uns anvertrauten Gaben einüben wollen. Deswegen mach dir doch bewusst, du hast einen Lebensweg hinter dir, der dich geprägt hat. Das sagen wir in so vielen Situationen im Leben, da wissen wir darum, aber es gilt auch in diesen Themen. Und es macht Paulus hier deutlich. Und Gemeinde ist immer eine Lerngemeinschaft. Das haben wir von René gelernt, als er hier war und über Lerngemeinschaften geredet hat. Und deswegen formuliere du doch deine eigene Lernfrage mit dem einen Gedanken, den du dir vielleicht jetzt in den vergangenen 25 Minuten vorgenommen hast. Formuliere deine eigene Lernfrage. Was begeistert dich? Was fordert dich selber heraus? Wo hast du einen falschen Weg im Denken und Tun vollzogen? Und wo brauchst du vielleicht Korrektur? Formuliere deine Lernfrage. Jetzt. Da gebe ich dir jetzt mal 2 Minuten Zeit, deine eigene Lernfrage zu formulieren, die du mitnimmst für die kommenden Wochen. So, ich hoffe, du hast deine Lernfrage formulieren können. Ich weiß, das war heute Morgen ein rechter Denksport. Aber ich glaube, es ist wichtig, wenn wir uns solchen Texten widmen, dass wir schauen, wo hinein wurde denn dieser Text geschrieben? Was hat das denn zu bedeuten? Auch für mein persönliches Bibellesen. Und daher ist es wichtig, dass wir uns den Hintergrund mal genauer anschauen. Aber was dürfen wir mitnehmen? Ich möchte dich heute Morgen ermutigen, vertraue darauf, dass uns die Quelle zum Lernen, Wachsen und Veränderung durch das Geschenk des Glaubens gegeben wurde, durch den, der in uns lebt. Er lebt in dir. Und weil er in dir lebt, teilt er gerne zu. Er ist der Urheber der Gaben. Er ist die Quelle oder der Urheber dieser Gaben, Aufgaben und Kraftwirkungen, durch die Gottes Geist sich im Leben seiner Nachfolger offenbart und mit denen er sein Reich baut, damit die Welt erkennt, dass Jesus lebt. Amen.